Inforadio Podcast.
Die Römer hinterließen in Nordafrika ihre Spuren, dann kamen die Araber, später die Osmanen, schließlich die französischen Kolonialherren. Vor gut 50 Jahren wurden die Länder der Region unabhängig und einen neuen, tiefen Einschnitt brachte dann der sogenannte arabische Frühling, der vor 5 Jahren mit der Selbstverbrennung eines jungen Tunesiers begann und den viele mit der Hoffnung auf mehr Demokratie verbanden. Aber auch die Islamisten gewannen an neuer Stärke. Das ist eine Entwicklung, die gerade mit Blick auf die jüngsten Terroranschläge ziemliche Sorge bereitet. Wir wollen im Inforadio Forum heute die 3 Kernländer des Maghrebs, nämlich Tunesien, Marokko und Algerien, genauer unter die Lupe nehmen. Und zwar mit diesen Gästen. Isabel Wehrenfels von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Schön, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich.
Jens Kutscher vom Euro-Mediterran-Arabischen Länderverein EMA ist aus Hamburg zu uns gekommen. Herzlich willkommen.
Hallo.
Reda Masoun ist Architekt und Stadtplaner, kommt aus Algerien. Zurzeit ist er aber Doktorand an der Technischen Universität hier in Berlin. Herzlich willkommen.
Danke.
Und Elisabeth Botsch, Studienleiterin an der Europäischen Akademie Berlin, die sich auch ganz intensiv am Erfahrungsaustausch zwischen Deutschland und den Maghreb-Staaten beteiligt. Da geht es um neue Wege der Stadtentwicklung, um gute Regierungsführung und viele Dinge. Davon wird sie uns später mehr berichten. Mhm. Und sie ist ja auch von der Europäischen Akademie Berlin, dem Ort, an dem wir heute wieder zu Gast sein dürfen. Also ein ganz herzliches Willkommen Ihnen.
Ja, vielen Dank.
Frau Wehrenfels, zunächst würde ich gerne noch mal klären, dieser Begriff Maghreb, der ist vielleicht nicht jedem sofort geläufig. Wir sprechen heute von 3 Ländern, sagen, das ist so der Kern des Maghrebs. Was genau bedeutet Maghreb und wer gehört denn im weiteren Sinne noch dazu?
Also es ist der Westen der arabischen Welt, das bedeutet es auch. Und Mauretanien wird manchmal dazu gezählt, Libyen wird dazu gezählt. Es gibt ja auch die Union Maghreb Arab. Leider existiert sie nur auf dem Papier. Da war mal die Idee, eine Integration zwischen diesen 5 Staaten voranzutreiben. Das ist aus diversen Gründen bisher nicht gelungen. Aber es gibt den großen Maghreb und dann gibt es eben den frankophonen kleineren Maghreb. Und da sind die 3 Staaten, die Sie genannt haben, in erster Linie gemeint.
Also diese politische Vereinigung oder diese Union funktioniert nicht. Die hat man sich irgendwann mal ausgedacht. Woran hapert es denn da?
Also Ende der 80er Jahre gab es noch Hoffnung, dass daraus wirklich was werden würde und Gipfel der Staatschefs. Und seither hapert es in erster Linie an den schwierigen marokkanisch-algerischen Beziehungen. Das hängt zusammen mit dem Konflikt um die Westsahara, aber nicht nur. Das geht sicherlich auch ein bisschen um regionale Vormachtsfantasien. Und dann war natürlich auch immer ein Störfaktor Gaddafi, den es jetzt aber nicht mehr gibt. Also es reduziert sich jetzt ein bisschen auf den Konflikt zwischen den beiden Staaten. Und natürlich, heute kann man mit Libyen auch nicht eine Union machen. In Libyen gibt es 2 Regierungen und sehr, sehr, sehr viele Splittergruppen noch.
Wir wollen ja auf die 3 Länder im Einzelnen noch schauen. Aber Herr Kutscher, wenn man sie mal vergleicht, Tunesien, Algerien, Marokko, gibt es denn da Dinge, die ins Auge fallen, wo man sagen kann, das gilt für die 3 Länder gleichermaßen?
Ganz sicher ist, dass sie alle frankophon geprägt sind über die französische Kolonialherrschaft, beziehungsweise bei Algerien sogar bis zu dem Punkt, dass ein Teil des heutigen Algeriens als Teil des Mutterlands anerkannt wurde. Und das ist sicherlich der am wesentlichen verbindende Faktor von allen dreien, dass sie, möchte fast sagen, im Gegensatz auch zu den anderen arabischen Ländern eben französisch sehr stark geprägt sind.
Frau Botsch, Sie haben ja nun Erfahrung im Umgang mit Menschen aus diesen 3 Ländern, die auch zu Ihnen hierher kommen. Ist da was zu spüren, dass man da vielleicht, wenn man zum Beispiel gemeinsame Projekte macht, dann doch irgendwie näher aneinander rückt?
Ja, das ist ganz bestimmt so. Also wir haben ja immer den Eindruck, wenn wir von hier auf den Maghreb schauen, dass das irgendwie das Gleiche ist. Aber ganz und gar nicht. Also wir haben jetzt in diesem Jahr auch Gruppen in unserem Baladia-Projekt Stadtentwicklung, also neue Wege in der Stadtentwicklung heißt das. Da haben wir Stadtplaner, Architekten, aber auch Leute aus der Verwaltung, die wir hier bei uns in Berlin an der Akademie weiterbilden. Es geht hauptsächlich um einen Dialog zwischen den Ländern, aber auch mit deutschen Experten. Und was so besonders spannend daran ist, das ist dieser Austausch auch unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die ja auch selbst entdecken, dass es viele Ähnlichkeiten gibt, aber auch die Unterschiede herausarbeiten und dann nach neuen Lösungen suchen, auch gemeinsam und eben auch mit deutschen Experten. Und vor allen Dingen haben Sie die Chance, dadurch, dass Sie 4 Wochen bei uns sind und das zweimal sogar, dass Sie einfach auch einen Perspektivwechsel erleben können. Und das trägt dazu bei, dass man sich natürlich intensiver austauscht.
Herr Masun, Sie haben ja auch einen Perspektivwechsel erlebt. Sie stammen aus Algerien, sind Architekt, Stadtplaner, leben aber seit ein paar Jahren in Berlin, sind jetzt hier Doktorand. Wie arbeiten Sie denn mit Kollegen aus Tunesien und Marokko zusammen? Also Stadtplanungsprojekte zum Beispiel, Straßenbau, solche Dinge. Passiert da was im Miteinander dieser Länder?
Also ich bin hier in Deutschland seit 4 Jahren und mein erster Jahr war ein Programm mit von GIZ und war von MENA-Region, also von Nordafrika. Also wir waren aus Algerien, Tunesien und Marokko und das war meine erste Erfahrung mit den Leuten, also aus die beide Länder, also Nachbarländer.
Das heißt, in Ihrer Zeit in Algerien selbst?
Das war hier in Deutschland. In Algerien habe ich keine Erfahrung.
In Algerien haben Sie praktisch mit denen nichts zu tun gehabt?
Nee, weil bei uns ist also kein touristisches Ziel, also Algerien. Deswegen kommt fast keiner, also Touristen nach Algerien. Deswegen, das habe ich also keine Erfahrung, also keinen Kontakt, vielleicht nur auf Facebook oder dieses soziale Netz.
Aber ich sag mal, in den Grenzgebieten könnte man doch bestimmte Dinge gemeinsam machen, die vielleicht dann eben von Vorteil für beide Seiten wären.
Also ich komme aus Algier und Algier steht in der Mitte Algerien. Deswegen Tunesien ist weit 700 Kilometer, auch Marokko. Und Marokko, die Grenzen sind geschlossen. Dann darf man nur mit Flugzeug reisen, nicht über die
Landgrenze
ist geschlossen, also seit 15 Jahren mehr.
Aus Sicherheitsgründen oder was hat das für Gründe?
Also von Gründen war Terroranschlag in Marrakesch, glaube ich. Und die marokkanische Regierung, sie hat gesagt, die Leute kamen auf Algerien. Und sie haben die Grenzen geschlossen. Und hat Algerien selber reagiert. Sie haben auch die Grenzen geschlossen. Und dann nach 10 Jahren, Marokko will nochmal die Grenzen öffnen, aber Algerien will nie nein, weil es steht auch 2 oder 3 Probleme, also Konflikte. Eine ist Westsahara und eine ist diese Trafik, wie sagt man?
Also Grenzschmuggel?
Grenzschmuggel, also zwischen Marokko und Algerien, das ist Drogen und manchmal Benzin, also Algerien, Nahrungsmittel auch. Das sind 2, 3 Dinge, sind sie noch ein.
Gut, also Konflikt. Jetzt haben wir gelernt, das ist doch ein relativ schwieriges Verhältnis und da ist es ganz gut, wenn Projekte wie hier an der Europäischen Akademie laufen, wo eben Leute aus diesen 3 Ländern zusammenkommen, um dann vielleicht auch zu merken, in der praktischen Arbeit kann das sehr nützlich sein.
Wir waren eine gemeinsame Gruppe, also Marokko, Tunesien. Wir haben also zusammengelebt, wir haben also gekocht, alles zusammen. Und eine aus Tunesien war also drin in diese arabischer Frühling oder Jasmin-Revolution, also wie Tunesien sagt.
Frau Wernfels, war das ein Zufall, dass dieser arabische Frühling gerade in Tunesien seinen Ausgang nahm? Hätte das genauso gut woanders passieren können?
Ich finde das eine unglaublich schwierige Frage. Ich meine, die ganze Wissenschaft hat sich ja gefragt im Nachhinein, warum haben wir das nicht bemerkt? Also da sind ganz viele Dinge zusammengekommen in einem kritischen Moment und dann ist es explodiert und hat sich tatsächlich auf die anderen Staaten übertragen. Aber natürlich gab es Faktoren, die sehr ähnlich waren in allen Staaten. Also wir hatten diese hohe Jugendarbeitslosigkeit, wir hatten repressive Regime, die unterschiedlich repressiv waren. Es gab enorme Ungleichheit, Chancenungleichheit. Wir haben in so gut wie allen Staaten ein enormes Problem zwischen Zentrum und Peripherie. Also wir haben relativ, sage ich jetzt, wohlhabende Zentren, eine sehr vernachlässigte Peripherie. Also es gibt, um nur wirklich ganz wenige der Probleme zu nennen, einen Jugendüberhang, demografisch gesehen. Und all diese Sachen haben wir in allen Staaten gehabt. Und gleichzeitig haben wir aber sehr, sehr unterschiedliche postkoloniale Systeme, sowohl gesellschaftlich, aber vor allem auch politischer Natur. Und deswegen haben wir dann, nicht nur deswegen, aber das war ein wichtiger Faktor, warum sich die Staaten dann auch so unterschiedlich unterschiedlich entwickelt haben, warum es am einen Ort tatsächlich wirklich zu einem Machtwechsel gekommen ist und mit einem Demokratisierungsprozess in Tunesien und in Algerien sofort verpufft ist. Das kann man auch erklären.
Ja, also über diese Dinge wollen wir ja im Einzelnen auch noch sprechen, mit Blick auf die verschiedenen Länder. Aber ich würde trotzdem noch mal auf die Frage gern zurückkommen. Herr Kutscher, aus Ihrer Sicht, war das jetzt Zufall, dass eben in Tunesien die ganze Geschichte ihren Ausgang nahm? Es hätte ja auch in Ägypten passieren können. Da ist ja dann im Nachhinein, ist es ja sehr dramatisch verlaufen.
Völlig richtig, denn gerade auch Ägypten hatte ja in den Jahren bereits vor dieser Selbstverbrennung in Tunesien 2, 3 Volksunruhen gehabt, in denen Arbeiter oder Jugendliche demonstriert haben gegen das Regime von Präsident Mubarak und vor allem gegen die Verhältnisse. Also, und da stimme ich Frau Wehrenfels völlig zu. Es ging vor allem auch um Fragen von Arbeitsplätzen, von der Sicherstellung, dass junge Menschen, die auf den Arbeitsmarkt drängen, auch eine Perspektive für sich im eigenen Land sehen und verkrustete Strukturen aufbrechen wollten. Und insofern hätte das vermutlich auch an anderen Orts passieren können, dass es so gekommen ist, ist eben der historische Zufall, wenn man so will.
Gut, es hat sich in vielen Ländern dann so entwickelt, dass politische Kräfte plötzlich nach oben gekommen sind, die vorher eher im Verdeckten waren, also auch islamische Kräfte. Aber wenn wir gerade mal bei Tunesien bleiben, Frau Botsch, da hat sich ja dann eine Entwicklung vollzogen, die vieles an für das Land positiven Dingen bewegt hat. Es gab sogar den Friedensnobelpreis in diesem Jahr für das Dialogquartett. Und wir haben dort jetzt eine Koalitionsregierung, an der die gemäßigten Islamisten beteiligt sind, aber auch eine bürgerliche Bewegung. Also das ist doch eine sehr erstaunliche Entwicklung.
Aus meiner Sicht, denke ich, gibt es schon Gründe, warum Tunesien das Land ist, das im Grunde der einzige Hoffnungsträger geblieben ist in Bezug auf eine Demokratisierung, was ja auch nicht immer so hoffnungsvoll aussah, denn es gab ja Attentate 2013, was das Land nochmal wirklich sehr destabilisiert hat. Und nur durch diesen nationalen Dialog, der auch durch Zivilgesellschaft, durch die Gewerkschaften, durch den Arbeitgeberverband, durch Menschenrechtsorganisationen, wirklich auch nochmal unterstützt und in Gang gehalten wurde, ist es gelungen, dann auch die neue Verfassung zu verabschieden und das Land tatsächlich umzubauen. Allerdings ist es so, die Gesetzgebung ist da. Aber das Umsetzen, das ist natürlich immer noch eine ganz große Schwierigkeit und Tunesien steht immer noch vor sehr großen Problemen, vor allen Dingen die hohe Arbeitslosigkeit, die sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit, die einfach ein Problem bleibt und das ist verschärft durch die Terroristen, durch die terroristischen Anschläge, die wir dieses Jahr gesehen haben im Bardi-Museum und eben dann auch in Sousse. Und in Sousse wurde ja auch letzte Woche ein Anschlag wieder verhindert. Das hält Touristen ab und schadet natürlich der Wirtschaft in Tunesien.
Ich sehe das auch so. Ich glaube, Tunesien hat ganz banal ein paar Voraussetzungen, die anderen Staaten nicht haben. Höheres Bildungsniveau. Also diese Sachen sind immer wieder genannt worden. Aber ich glaube, es schadet nichts, wenn man es nochmal sagt. Eine hohe Partizipation von Frauen aufgrund einer sehr fortschrittlichen Gesetzgebung seit schon Mitte, Ende der 1950er Jahre. Es hat eine breite Mittelklasse, aber vor allem hat es etwas, und ich glaube, darüber reden wir eigentlich viel zu wenig. Es ist ein Segen, dass es kein Öl hat. Die Wirtschaft ist diversifizierter. Es ist in dem Moment, in dem es zum Machtwechsel kam, gab es nicht diesen, wie das in zum Beispiel Libyen ist, einen Kampf um Ressourcen. Es ist nicht so, dass wenn jemand Tourismusminister ist, dass er dann irgendwie eine Ressource in der Hand hat, mit der er das Land steuern kann. Nein, es gibt verschiedene Einnahmequellen. Es braucht Strategien. Es ist nicht so, dass man einfach über Verteilen von Geldern sich Loyalitäten kaufen kann.
Herr Masun, schauen Sie aus algerischer Sicht manchmal da auch so ein bisschen neidisch nach Tunesien, dass sich dort so viel doch verändert oder bewegt hat und in Algerien die Dinge dann eher stagnieren?
Also nach meiner Erfahrung, ich kann sagen, in Geschichte sind beide Gesellschaften unterschiedlicher entwickelt. Also Tunesien und Marokko und auch Algerien. Nach unserer Unabhängigkeit 1962, also unsere Regierung war nach Sozialismus und Tunesien war liberal. Und in dieser Zeit, Tunesien war immer stabil, wirtschaftlich, auch sozialisch. War immer stabil, auch Marokko. Trotzdem ist es eine Monarchie, war immer stabil und sie haben auch immer einen guten Kontakt also mit Europa. Algerien war also anders. Sie war mehr mit Richtung Lateinamerika, mehr China, Russland. Und es gab auch einen Frühling, also arabischer Frühling in Algerien, war 1988, weil Algerien war regiert von nur einer Partei und die Leute wollen also mehr Freiheit, mehr, also Bürgerbeteiligung und alles, mehr Sicherheit auch. Und es gab auch eine Demonstration und damals auch mehr als 300, glaube ich, Leute sind gestorben. Und wir haben auch, es war eine erste Erfahrung, und hat auch eine schlechte Wirkung oder das ist auch unserer Gesellschaft. Das ist das Problem, das ist keine Stabilität.
Es hat dann ja eine dramatische Entwicklung in den 90er Jahren gegeben in Algerien. Wir kommen gleich darauf zurück. An der Stelle machen wir aber erstmal einen Punkt für kurze Nachrichten und Service aus der Inforadio-Redaktion. Der schwere Weg zur Demokratie, die Maghreb-Staaten 5 Jahre nach dem arabischen Frühling, das ist unser Thema heute im Inforadio-Forum. Wir haben gerade diskutiert über die Situation in Algerien und Reda Mazoun, Architekt und Stadtplaner aus Algerien, der zurzeit als Doktorand an der Technischen Universität Berlin praktisch Teilzeit-Berliner ist, hat uns erklärt, dass Algerien schon Ende der 80er Jahre sowas wie einen arabischen Frühling erlebt hat, also mit einer gewissen Demokratisierung. Aber das ist ja dann umgeschlagen in eine Zeit auch islamistischer Gewalt. Da gab es ja einen regelrechten Bürgerkrieg in den 90er Jahren mit vielen tausend Toten. Vielleicht können Sie uns das nochmal in Erinnerung zurückrufen. Was ist damals passiert in Ihrem Land?
Also damals, ich war 6 Jahre alt. Ich kann also ein bisschen erinnern durch Video, durch was Zeitungen. Also damals, das gab nur eine Partei, heißt FLN, das ist Front National für Freiheit. Und das hat 40 Jahre regiert, also von 54 bis 88. Und das war ein Militärregime. Das ist immer eine vom Armee, also ein Präsident war. Im Jahr 88. Es gab also mehrere Parteien, also Demokratie, Nationalismus, Islamistische Partei, also verschieden, also mehr als 20 Parteien. Jeder will eine Partei gründen. Der Vorteil war mit dem Islamismus, weil sie waren sehr pragmatisch.
Diese Partei, das war die Islamische Heilsfront, meinen Sie speziell?
Genau. Ja, es war keine Partei.
Es war keine, eine Bewegung. Es,
gesammelt alle, die in Richtung Islamismus. Muslimische Bruder, eine auch Partei von muslimischen Bruder, eine war, heißt Just Arab, das ist ein Islam nur für Algerien, war auch Extremismus. Eine kamen aus Afghanistan damals, das war dieser Krieg gegen Russland. Das gab ein, also verschiedene, sagt man Front, das ist, Front, ist keine Partei.
Eine Bewegung, würde ich sagen.
Es war eine Protestpartei eigentlich, ja, Protestpartei. Die sehr, sehr viele verschiedene.
Und sie kamen alle aus Mittelschicht, also von Gesellschaft. Deswegen, die Leute waren auch mit, die Islamismus. Auch Vorteil, sie waren nicht korrupt, also sie haben keinen Background mit Politik.
Aber das sind ja eigentlich relativ gute Voraussetzungen. Man hätte doch, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, diese Kräfte einzubinden in eine neue demokratische Bewegung, wäre doch eine Möglichkeit gewesen. Warum ist das schiefgegangen?
Ich glaube, der Unterschied zu Tunesien im arabischen Frühling ist, dass damals die Einheitspartei dachte, dass sie durch eine Öffnung sich einen islamistischen Juniorpartner zulegen könnte und dass man tatsächlich das irgendwie damit umgehen kann. Nur haben die Islamisten dann die Wahlen gewonnen und die Militärs haben die Wahlen abgebrochen. Dann sind die etwas radikaleren Kräfte innerhalb dieser islamistischen Partei, es gab Afghanistan-Kämpfer, die zurückgekehrt waren etc., in den Untergrund. Und so kam es zu dem Bürgerkrieg. Es gab massivste Repression gegen Islamisten, was wir heute in Ägypten sehen. Es ist vergleichbar mit dem, was wir heute in Ägypten sehen. Es gab eine enorme Gewalt durch die Regierung und das hat wiederum Gegengewalt ausgelöst, eine enorme Gegengewalt durch die Islamisten. Und ich glaube, diese Erfahrung dieses Bürgerkriegs hat Algerien sehr stark geprägt und hat natürlich die Perspektive Algeriens auf den tunesischen Prozess mitgeformt. Und ich erlebe es so, dass man in Algerien weniger enthusiastisch auf das Tunesische schaut, als man das in Europa tut, weil man es quasi so ein bisschen als eine Destabilisierung, man hat Déjà-vus, man projiziert sehr viel eigen.
Also bei uns sagen immer, wenn jemand also Demonstration gibt, sagen, kommt Terrorismus. Immer also aufpassen auf jede Reaktion.
Wenn wir diesen Ball mal aufgreifen, Frau Botsch, es ist ja durchaus so, wenn wir mal Tunesien nicht beiseite nehmen, aber doch Tunesien auf die eine Seite stellen, in vielen anderen Ländern ist ja auch noch völlig unklar oder selbst in Tunesien, wohin die Reise am Ende geht. Also Demokratie ist zwar was Schönes, aber birgt ja auch immer eine gewisse Gefahr. Und es stellt sich die Frage, ob für bestimmte Länder das wirklich auch ein Modell ist, was für die Menschen Nutzen bringt und nicht eher mehr Zerwürfnisse.
Also ich würde mal sagen, also Tunesien ist ja jetzt das Land, das den Weg beschritten hat. Auch in Marokko gab es ja Demonstrationen zu Beginn des arabischen Frühlings. Und dort hat König Mohammed VI. Sehr schnell reagiert und hat innerhalb von, ich glaube, 3 Monaten eine Verfassungsreform in Aussicht gestellt, die auch tatsächlich dann realisiert wurde. Dort wurden mehr Macht an das Parlament gegeben und an den Premierminister. Dann gab es Neuwahlen, so dass also auch eine Legitimierung da war. Und in Marokko ist zurzeit das Hauptthema die Dezentralisierung, so wie auch in Tunesien. Bisher ist es ja so gewesen, sowohl in Tunesien als auch in Marokko, dass zentral an der Regierungsspitze entschieden wurde, was lokal in den Städten passiert ist. Und in Tunesien heißt Demokratisierungsprozess, dass es im Oktober 2016, wenn das klappt, zu dem Zeitpunkt lokale Wahlen stattfinden sollen. Das heißt, dass auch die Städte für ihre eigenen Belange auch selbst verantwortlich werden und Entscheidungen auf lokaler Ebene getroffen werden sollen.
Das hat es bislang noch nicht gegeben?
Nein, das hat es bisher nicht gegeben. Bisher wurde das zentral regiert. Man hat in Tunis entschieden, was überall passieren soll. Und auf lokaler Ebene hat man, also ich karikiere das jetzt vielleicht ein bisschen, aber man hat eben gewartet, bis die Entscheidungen kamen und hat es dann mehr oder weniger umgesetzt. Und in Marokko ist eben auch dieser Dezentralisierungsprozess im Moment ganz wichtig. Man muss natürlich immer gucken, man kann Pläne haben, man kann Gesetze erlassen, aber die Realisierung, das ist das eigentlich Schwierige und da sind eben eigentlich auch Tunesien und Marokko noch dabei, zu gucken, wie man das machen kann.
Nun sprechen wir über Marokko. Marokko hat einen König, Sie haben den schon erwähnt, Frau Botsch. Herr Kutscher, ist das so eine stabilisierende Größe dabei und kann Marokko, ich sag mal, froh sein, einen König zu haben, der dann in gewisser Weise auch den Deckel auf den Topf hält?
Das hängt natürlich immer davon ab, wie so ein König auch regiert. Aber in Marokko hat er das bislang sehr gut moderiert auch und seine Macht eingesetzt, indem er eine gewisse Öffnung zugelassen hat, eine Reform zugelassen hat, wie es ja eben schon angeklungen ist, dass die Verfassung reformiert wurde. Und jetzt bleibt abzuwarten, wie dann voraussichtlich nächstes Jahr die neuen Wahlen vor dem Hintergrund dieser Verfassungsänderung auch
abgehen. Was hat sich denn wirklich verändert in Marokko in den letzten 5 Jahren? Also hat es dort auch sowas wie einen arabischen Frühling wirklich gegeben?
Mehr oder weniger unbeobachtet von der Weltöffentlichkeit, weil es anderswo präsenter auf den Straßen auch gerade war und dafür geeigneter für die Medienübertragung, sage ich mal. Aber auch in Marokko gab es Demonstrationen, es gab Ausschreitungen, es gab Straßenschlachten. Aber es gab eben auch diese moderierte Verfassungsreformbewegung und zwar von oben herab in dem Fall, aber mit Austausch mit der Bevölkerung oder im Einklang mit einigen Forderungen der Bevölkerung.
Man durfte die Bevölkerung abstimmen über diese Verfassung?
Ja,
aber es gab ganz wenig Zeit. Ich glaube, es war eine Woche oder so. Also man hatte nicht viel Zeit, Kampagne dagegen zu führen. Aber ich glaube, ein Punkt in der Verfassung, der wirklich ganz wichtig war, ist, dass der Premierminister aus Wahlen hervorgehen musste. Mhm. Zuvor konnte der einfach vom König ernannt werden. Also eine Partei gewinnt die Wahlen und der König setzt irgendeinen Technokraten ein, der ihm passt. Das ist heute nicht mehr so. Und wir haben seit 2011 eine islamistische Regierung. Also mehrheitlich islamistische Regierung in Marokko und ich würde sagen, das funktioniert ziemlich gut. Also der König hat es geschafft, die moderaten Islamisten einzubinden. Das haben übrigens die Algerier auch schon gemacht gehabt, ein Jahrzehnt früher.
Und bei all dem sollten wir nicht vergessen, wenn wir von Demokratisierung oder Demokratie sprechen, dann bedeutet das eben auch immer ein Abbild der Stimmungen in der Bevölkerung, der Mehrheiten in der Bevölkerung. Dazu zählen eben auch islamistische Parteien, weil sich viele Menschen von denen repräsentiert fühlen. Und
also
deswegen
man kann sie nicht ausschließen, das wäre dann wieder undemokratisch.
Völlig richtig. Und deswegen haben wir in Tunesien und in Marokko, wenn man so will, gemäßigt islamistische Parteien, die mit an der Regierung beteiligt sind. Und ich glaube, was eben vorhin auch schon mal anklang, was für Tunesien ein ganz zentraler Punkt ist, auf jeden Fall, ist die Tatsache, dass es eine belastbare Konsenskultur gibt, weil man aufgrund einer sehr diversifizierten Gesellschaft, aber auch einer sehr starken Zivilgesellschaft Diskussionen gewohnt ist, den Austausch miteinander gewohnt ist, ein relativ hohes Bildungsniveau hat, wo man auch schon über die Schule möglicherweise den Austausch mit anderen Meinungen gelernt hat. Auf der anderen Seite aber auch ein bisschen von äußeren Zwängen betroffen ist, weil man eben das Beispiel Algerien aus dem Jahrzehnt zuvor oder den 20 Jahren zuvor gesehen hat, weil man aber auch ganz konkret das Beispiel Ägypten aus den begleitenden Monaten gesehen hat, in dem eben auch eine mehr oder weniger gemäßigt islamistische Partei mehrheitlich gewählt wurde und dort aber diese Partei eine Winner-Takes-All-Mentalität an den Tag gelegt hat und nicht versucht hat, im Konsens mit anderen Parteien, mit anderen Strömungen in der Bevölkerung, mit anderen Gruppierungen einen gemeinsamen Staat aufzubauen, einen neuen Staat aufzubauen. Und das ist in Tunesien eben dann anders gewesen, wo diese Partei gesagt hat, ja, wir schließen auch andere ein, wir versuchen eine Koalitionsregierung zu bilden.
Wir hatten ja gerade jetzt den Blick auf Marokko und den König gerichtet, der also einen Teil seiner Macht praktisch, wenn ich das richtig verstanden habe, abgegeben hat. Oder kann man das, Frau Wernfels, wirklich so sagen? Gibt es da Dinge, die das Parlament, die Regierung auch gegen den König entscheiden könnte?
Das ist eine schwierige Frage. Es gibt nämlich quasi ein Schattenkabinett. Also man hat diese Regierung, die ist auch weitgehend, würde ich sagen, alles, was nicht große strategische Fragen betrifft, das macht auch die Regierung. Aber in dem Moment, in dem es um strategische Fragen geht, da kommen die Weisungen aus dem Umfeld, dem sogenannten Mahzen, von den Beratern des Königs. Also da gibt es quasi ein Schattenkabinett. Der König hat einen Berater für außenpolitische Sachen, für alle möglichen. Und es ist sehr intransparent, wie die Sachen da genau laufen.
Nun ist ja dann die Frage, also ob Demokratie funktioniert und ob sie den Menschen etwas bringt, vor allem auch zu messen an ganz konkreten Dingen. Ich sag mal Frauenrechte, Minderheitenrechte und solche Sachen. Frau Botsch, wie sieht es denn da aus? Merkt man Demokratie an der Basis?
Also es gibt schon vor dem arabischen Frühling gab es mehr Rechte für Frauen in Marokko. Da hat der König das initiiert, das Familienrecht wurde geändert. Das war, glaube ich, Frau Wernfels in den 90er Jahren auch, ne?
Das war 2000, das war der neue König.
Das war der 2004. Neue König, ja. Da muss es Anfang der 2000er Jahre gewesen sein. Also Familienrecht ist natürlich sehr wichtig, denn vorher hatten Frauen, Ehefrauen, Mütter kaum Rechte, also auch nicht, was jetzt ihre Kinder angeht. Und auch im Scheidungsfalle war das eher schwierig. Und da gab es Reformen in Marokko, eben anfangs der 2000er Jahre. Was in Marokko auch anders ist als in Tunesien. In Marokko gab es eine hohe Rate von, und das waren hauptsächlich Frauen, die Analphabeten waren, die also keine Schulbildung genossen hatten. Und auch das hat sich verändert. Ich habe da jetzt zwar keine Zahlen, aber da wird sehr viel getan. Auch Frauen, die selbstständig werden. Also ich denke jetzt zum Beispiel an das Arganöl oder sowas. Da gibt es ja viele Projekte im Süden von Marokko, wo Frauen speziell gefördert werden.
Können Sie uns kurz erklären, was ist das Besondere an diesem Öl? Ich habe das noch nie gehört.
Also das ist ein Öl, das in der Kosmetik Verwendung findet und inzwischen auch hier bei uns in Europa sehr geschätzt wird, das aber auch sehr gut schmeckt. Also man kann das auch in der Küche verwenden. Das gibt es, soweit ich weiß, nur im Süden von Marokko und dort wird es auch ganz besonders gefördert und es sind hauptsächlich Frauenprojekte, die die Möglichkeit haben, einfach auch wirtschaftlich selbstständig zu werden.
Frau Wernfels, wenn man Marokko und Tunesien vergleicht, Stichwort Demokratieentwicklung, ist Tunesien deutlich voraus?
Ich finde es schwierig zu vergleichen, weil das eine ist ein gelenkter Prozess von oben, bei dem wir nicht wissen, wie weit er gehen wird. Wir wissen nicht, wie viel seiner Macht, die auf dem Papier quasi immer noch fast absolut ist, der König bereit ist abzugeben. Tunesien ist etwas ganz anderes. Tunesien ist tatsächlich ein realer Transitionsprozess, wie wir ihn kennen aus anderen Weltregionen. Also es hat eine neue Verfassung gegeben. Es ist alles auf neue Beine gestellt worden. Komplett das gesamte System. Das Problem jetzt ist, wie Sie gesagt haben, einerseits also die Umsetzung und es sind die Praktiken und die Mentalitäten. Wenn man sich nochmal überlegt, warum sind die Leute auf die Straße gegangen, es gab keine Plakate, auf denen es hieß Demokratie. Das heißt nicht, dass ich es nicht wichtig finde, aber ich glaube, wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht zu sehr mit dem Begriff operieren. Es ging um soziale Gerechtigkeit, es ging um Arbeits-, also es waren sozioökonomische Forderungen, aber es war vor allem auch
Korruption und Rechtssicherheit und diese Eliten, dieses Gefühl, die Eliten stehen über dem Gesetz.
Herr Masoud, wir haben jetzt viel über Marokko und über Tunesien gesprochen. Wenn Sie das mit der Situation in Ihrer Heimat in Algerien vergleichen, wo steht Ihr Land da?
Also Frauenrechte zum Beispiel, sie haben viel geändert, also seit 4 Jahren. Also jetzt zum Beispiel in der Universität, es gibt mehr Frauen als Männer, auch in der Schule, es gibt auch ein paar Ministerien. In der Universität mehr Frauen, Lehrerinnen, also Hochschule, Lehrerinnen als Männer auch. Also das war auch eine Revolution für Frauen, das ist seit 10 Jahren. Familienrecht auch nochmal geändert, 2-mal in 20 Jahren, glaube ich. Es gibt auch mehr Freiheit, also. Aber Problem bleibt in Algerien diese Trennung. Es gibt jetzt eine Trennung zwischen Gesellschaft und Regierung. Und unsere Regierung ist nicht Präsident macht alles oder zum Beispiel ein Mensch. Dann man sagt alles, das geht um diese Präsident oder diese Gruppe. Zum Beispiel im West-Kabylie-Region sieht mehr im Verwaltung, Banken. Es gibt anderen, sieht mehr Militär, also es gibt verschiedene, also Regierung macht Leute. Und jeder hat zum Beispiel Zeitungen, dann ist es nicht so klar, alles nicht klar.
Schwingt da auch die Gefahr mit, dass diese Machtzentren gegeneinander vorgehen?
Es gibt viel, das auch besonders zum Beispiel einen Monat oder 2 Monate vor einer Wahl, es gibt immer einen Schlag, es gibt immer ein Bomben hier und so direkt. Und das, wir haben das gewöhnt. Jetzt bekommt normal, weil diese Machtleute oder Lobby oder
hat das auch damit zu tun, dass Ihr Präsident ja sehr krank ist und es gibt ja auch die Frage, ob er denn überhaupt noch tatsächlich das Land führt?
Also seit Jahr ist er krank und nicht ihm selbst führt das Land. Niemand weiß wer. Das ist das Problem. Es ist alles.
Wir wissen nicht, ob die zentrale Macht schwach ist. Also ich würde sagen, es gibt mehrere Machtzentren, die konkurrieren. Aber ich glaube, wenn man ehrlich ist, muss man sagen, man versteht heute nicht, wer in Algerien was lenkt. Und das ist eins der großen Probleme, dass das algerische System ein durch und durch informelles ist. Also es gibt kaum formelle Prozesse, die nachvollziehbar sind. Letztlich, glaube ich, sind es auch nicht die Gesetze, die wirklich gelten, sondern es wird alles hinter den Kulissen in irgendeiner Weise informell geregelt. Und das macht es auch so schwierig. Es ist auch weit davon entfernt, so repressiv zu sein, wie das zum Beispiel Libyen unter Gaddafi war oder Tunesien unter Ben Ali. Es gibt eine gewisse Meinungsfreiheit. Die Leute wagen es dem Präsidenten, den ehemaligen Geheimdienstchef, der wirklich sehr mächtig war, zum gewissen Zeitpunkt zu kritisieren. Aber gleichzeitig verpufft das alles, weil es gibt keine Zielscheibe, es gibt nichts, was greifbar ist, und das ist sehr, sehr problematisch in der heutigen Situation, weil Algerien aufgrund des sinkenden Ölpreises auf eine ökonomische Krise zuläuft und gleichzeitig ein politisches in der Stagnation sich befindet. Man nicht wirklich weiß, wer hat die Zügel in der Hand und ganz offensichtlich hinter den Kulissen Machtkämpfe um die Nachfolge stattfinden. Und das macht Algerien im Moment zu einem System, was vordergründig einigermaßen stabil ist, aber sehr, sehr schnell kippen könnte.
Mit dieser Einschätzung setzen wir erstmal wieder einen Punkt, geben zu Nachrichten und Service in die Inforadio-Redaktion. Der schwere Weg zur Demokratie ist unser Thema heute mit Blick auf Nordafrika, die Maghreb-Staaten 5 Jahre nach dem arabischen Frühling. Wir sprechen über Algerien, Tunesien und Marokko, die Situation in diesen Ländern, die Entwicklung nach dem arabischen Frühling. Aber wir wollen auch darüber sprechen, wie sich denn Deutschland positioniert, was aus deutscher Sicht interessant an diesen Ländern ist, was da passiert. Isabel Wehrenfels ist unser Gast, Stiftung Wissenschaft und Politik. Jens Kutscher, Euro-Mediterran-Arabischer Länderverein EMA Hamburg. Reda Masoud, Architekt und Stadtplaner aus Algier, derzeit Doktorand an der Technischen Universität Berlin. Und Elisabeth Botsch, Studienleiterin hier an der Europäischen Akademie Berlin, an der wir auch wieder zu Gast sind. Frau Botsch, es gibt seit Jahren schon Projekte Ihres Hauses. Sie laden Gäste ein aus Maghreb-Staaten und dann gibt es hier Dialogprojekte. Sie diskutieren ganz konkrete Dinge wie Stadtplanung, gute Regierungsführung. Daraus schließe ich, dass Deutschland ein gewisses Interesse hat, sich auch um diese Länder zu kümmern. Ist das richtig?
Ja, das ist durchaus richtig. Es ist allerdings tatsächlich auch eine neuere Entwicklung, denn die europäische Nachbarschaftspolitik in Richtung Süden, also in Richtung der Maghreb-Staaten, das war eigentlich immer eher im Interesse von Frankreich. Und Deutschland hat immer eher nach Osten geblickt und war ja mit der Osterweiterung auch gut beschäftigt. Und das ist auch für unsere tunesischen Gäste, die wir einladen, eine neue Perspektive. Denn sie kennen natürlich alle sehr gut das französische System, was ja durchaus anders ist als das deutsche System. Bei uns wird immer dann der Föderalismus bewundert, auch wenn er sehr kompliziert zu erklären ist. Und wird dann auch gerne in Beziehung gesetzt zu den eigenen Entwicklungen der Dezentralisierung. Also Deutschland hat natürlich auch Interesse und gerade die tunesische Entwicklung wird ja sehr eng begleitet. Eines dieser Projekte ist eben die Akademie für gute Regierungsführung hier an der Europäischen Akademie und da geht es eben einerseits um Verwaltungsreformen, bessere Verwaltung, die Prinzipien guter Regierungsführung und natürlich auch die Bekämpfung und Prävention von Korruption.
Wir dürfen dabei auch nicht vergessen, dass es auch einen Austausch gibt, der uns vielleicht befruchtet oder der für Deutschland produktiv sein kann. Es gibt zum Beispiel ein Projekt, das die EMA maßgeblich mitgeleitet hat. Das ist das Projekt WISAL. Da geht es um ein Mentoring zwischen Unternehmerinnen aus Marokko, aus Tunesien und aus Deutschland, die in Tandems miteinander gemeinsam einen Businessplan erarbeiten und eine Geschäftsidee umsetzen. Und das sind aber jetzt nicht nur deutsche Mentorinnen und tunesische beziehungsweise marokkanische Mentees in diesem Projekt vorhanden, sondern es gibt auch die eine oder andere deutsche Mentee, die mit einer maghrebinischen Mentorin gepaart wurde sozusagen. Also das ist durchaus auch ein wechselseitiger Austausch, der hier vorhanden ist. Wenn man sich jetzt konkret anschaut, was es für Möglichkeiten der wirtschaftlichen Zusammenarbeit gibt, dann sollte man das nicht immer nur aus einer Perspektive der Entwicklungshilfe oder der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit betrachten, sondern es gibt tatsächlich einen handfesten Interessenaustausch auch. Und da besteht großer Bedarf in Algerien an einer Diversifizierung der Wirtschaft beispielsweise, die ist eben sehr stark gas- und ölbasiert und fast alles, was Algerien zum täglichen Bedarf braucht, wird importiert. Selbst Maschinen oder Produktionseinheiten für die Öl- und Gasförderung und Verfeinerung. Das ist natürlich weniger der Fall in Tunesien, aber auch dort gibt es große Möglichkeiten, sich im Bereich erneuerbare Energien, im Bereich Tourismus, im Bereich Gesundheitsversorgung oder im Bereich der weiteren Infrastruktur darüber hinaus, also Straßenbau, S-Bahn, U-Bahn, Schienenausbau und so weiter, das dort sehr stark auch gebraucht wird.
Frau Wernfeld, das Stichwort erneuerbare Energien ist gefallen und da fällt mir sofort ein, vor Jahren hat man pausenlos über Desertec diskutiert, Riesensolarkraftwerke in Nordafrika, dort scheint die Sonne den ganzen Tag und Europa investiert dort mit und die Afrikaner können sich mit Strom versorgen und Europa gleich noch mit. Irgendwie habe ich lange nichts mehr davon gehört. Habe ich da nicht richtig hingeschaut?
Also, ja, das Projekt hat einen relativ unglücklichen Verlauf genommen. Also ich glaube, eines der Probleme war, dass man nicht berücksichtigt hat, dass wenn dort Solarenergie produziert wird, was sehr richtig und sehr wichtig ist, dass die in Europa ankommen muss und dass es kaum Energiebrücken gibt. Also das sind innereuropäische Probleme. Zwischen Spanien und Frankreich gibt es nicht genug Energiebrücken, Leitungen, um das überhaupt hierher zu bringen. Zum Beispiel, wenn jetzt Marokko, Algerien und so weiter wahnsinnig viel Strom produzieren, dann hat man die maghrebinischen Probleme. Algerien hat immer gesagt, wir wollen eine direkte Leitung nach Europa etc. Also das heißt, dieses ganz große Projekt, was wirklich eine tolle Vision war auf dem Papier, das ist nicht weitergekommen, aber Marokko hat ein paar wichtige strategische Entscheidungen gefällt, in Richtung erneuerbare Energien sehr ehrgeizige Pläne aufgelegt. Algerien hat auch Pläne aufgelegt, aber ich sehe weniger eine Strategie.
Ist keine.
Aber ich würde vielleicht noch gerne etwas zur Kooperation und den Transformationspartnerschaften sagen. Ich sehe wahnsinnig viele spannende Projekte, auch die Projekte hier an der Europäischen Akademie, was Sie erwähnt haben. Das hat das Deutschlandbild tatsächlich weiter positiv beeinflusst. Aber ich glaube, wir sind jetzt auch an einem Punkt angekommen, wo wir versuchen müssen, vielleicht auch Prioritäten stärker zu setzen im Sinne von Wirkung. Ich glaube tatsächlich, dass es Sektoren gibt, in denen wir diesen Staaten helfen können. Erneuerbare Energien sind ein Thema, strategische Weichenstellungen wirklich vorzunehmen. Das gilt zum Beispiel für den Bildungssektor. Da haben wir uns noch nicht so richtig rangewagt. Und wenn wir sehen in Tunesien, wir haben ein
perfekt funktionierendes oder gut funktionierendes duales Bildungssystem. Tunesien ist es so, dass die Arbeitslosigkeit da am höchsten sind, wo die Leute am meisten gebildet sind. Und die Leute, die keine Ausbildung haben, da ist die Arbeitslosigkeit, die Zahlen, die ich die neuesten gesehen habe, da war es bei 6%, bei denjenigen, die überhaupt keinen Abschluss haben. Das heißt, das ganze Bildungssystem muss umgebaut werden, weg von Hochschulabschlüssen, stärker auf handwerkliche Qualifikationen und so weiter. Und ich glaube, da müssen wir uns überlegen, in welcher Weise es sinnvoll ist, sich mit Tunesiern, Marokkanern, Algeriern zusammenzusetzen und gemeinsam zu überlegen, was kann man machen, dass man hier wirklich die Weichen ganz neu stellt, sodass man in Zukunft eine Generation mit mehr Perspektiven hat.
Das deutsche Berufsausbildungssystem genießt ja auch in weitgehend allen arabischen Ländern ein sehr hohes Ansehen, was vielfach unterschätzt wird auch. Und es stimmt tatsächlich, dass man davon mehr Bildungswege eröffnen sollte, die diese Art von Berufsausbildung auch ermöglichen. Das ist aber eine Sache, diese Infrastruktur bereitzustellen. Das andere ist, einen Mentalitätswandel zu erreichen. Denn ein Hochschulabschluss zählt eben in diesen Ländern immer noch mehr als der klassische Schreinermeister oder
so. Aber liegt das jetzt daran, dass man, Sie sagen, Mentalitätswechsel, also auf die Länder einwirken muss, dass dort ein Umdenken passiert? Oder müssen auch die Angebote von Deutschland, Angebote der Europäischen Union passgenauer sein, damit die dort wirklich was Praktisches mit anfangen können?
Ich würde mich stark davor hüten, das von Europa oder von Deutschland aus abhängig zu machen. Ich erinnere mich da an einen Satz aus einem Gespräch mit einem Tunesier auf die Frage hin, was kann denn Deutschland oder Europa tun, um diese Prozesse zu begleiten. Er sagt, nichts tut nichts. Also das ist was von innen heraus kommen muss. Und ich glaube, das ist was, was man nur begleiten kann, aber nichts, was man irgendwie oktroyieren kann.
Also wenn ich jetzt einen Sektor nehme, über den wir überhaupt noch nicht gesprochen haben, zum Beispiel Sicherheitssektor, da gibt es jetzt aus unserer Sicht ein Interesse, sehr eng zu kooperieren mit all diesen Staaten, aber insbesondere mit den Tunesiern, diese zu unterstützen, auch mit Ausrüstung. Das ist auch richtig. Bloß haben die Tunesier einen Sicherheitssektor, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, der sich überhaupt nicht verändert hat oder kaum seit den Zeiten Ben Alis.
Beschreiben Sie es uns mal kurz.
Also wir haben ein Innenministerium, das ähnlich intransparent ist, wie es schon immer war. Wir haben auch wieder ein bisschen mehr Folter. Also das heißt, wir haben keine Kontrolle. Die neue Verfassung ist, das ist einer der wenigen Schwachpunkte, dass quasi die Kontrollmechanismen über den Sicherheitssektor zu wenig ausbuchstabiert werden, die parlamentarische Kontrolle. Also das heißt, da gibt es ein Vakuum, was von Kräften, die sich nach dem alten Zustand zurücksehen, ausgenutzt werden kann. Und da sind, glaube ich, schon Punkte, wo ich sage, da muss Deutschland auch seine Interessen quasi verfolgen, in dem Sinne, dass es sagt, gerne helfen wir euch mit Ausrüstung, aber wir erwarten auch, dass ihr dann euren Sicherheitssektor so reformiert, dass er demokratischer ist, weil er dann auch effektiver ist, weil die Bevölkerung sich dann damit identifizieren kann, was im Moment, was die Polizei betrifft, nicht so richtig der Fall ist in Tunesien. Und natürlich diese Polizei auch schwächt.
Sie haben das Thema Sicherheit jetzt angesprochen. Eine andere Frage ist ja, was wird sich in diesen Ländern entwickeln, werden die islamistischen Kräfte möglicherweise wieder an Kraft gewinnen? Es gibt ja auch eine Tendenz, dass Extremisten in relativ großer Zahl zum IS streben. Ist das eine reale Gefahr, dass der Islamismus dort wieder an Fahrt gewinnt?
Also in Algerien ist es anders. Ich glaube, es gibt eine Trennung zwischen Politik und Gesellschaft. Sie haben kein Vertrauen. Entweder Islamismus oder Demokratie oder alles. Kein Vertrauen. Es ist echt eine Trennung. Jemand hat Vertrauen in eine Partei oder jemand weiß, wie ist die Perspektive in Algerien, also nach Jahren. Das ist, wenn die alle Gesicht verloren, alle Parteien.
Also auch die Islamisten ziehen nicht mehr, meinen
ja,
Sie?
Ja, auch Islamisten.
Ich glaube, wir müssen sehr vorsichtig sein, wovon wir reden, wenn wir von Islamisten reden, weil reden wir von moderat islamistischen Parteien, wie wir sie haben in Marokko oder auch die Ennahda-Partei in Tunesien, oder reden wir von salafistischen, gesellschaftlichen Strömungen, die nicht unbedingt gewalttätig sein müssen, oder reden wir von Dschihadisten? Ich glaube, dass wir sicherlich islamistische Parteien, weniger vielleicht bis in Algerien als anderswo, aber haben werden, weil es gibt eine Nachfrage, es sind konservative Gesellschaften. Die Islamisten haben einen weniger korrupten Ruf oft, vielleicht auch nur, weil sie noch nicht die Gelegenheit hatten, lange genug zu regieren, vielleicht sind sie aber auch langfristig weniger korrupt etc. Also damit werden wir rechnen müssen. Die Frage ist einfach, Sie haben es gesagt, die der Rückkehrer. Und wie attraktiv ist jetzt zum Beispiel der islamische Staat, der ja auch hier eine Magnetwirkung auf junge Männer hat, aus bestimmten Kreisen. Wie stark wirkt das auf die Jugendlichen, die Sie jetzt beschrieben haben, die sich mit Politik nicht identifizieren können, in keiner Weise, aber die vielleicht so was Cooles eben dafür doch ansprechbar sind, mal unabhängig von der Ideologie, mehr so als Abenteuer.
Vielleicht in Algerien ist unser Vorteil, wir sind sehr sozialisch verbunden. Also wenn jemand ist pro zum Beispiel IS, dann man merkt das und dann ist das, da kommt die Familien und macht alles. Schwierigkeit ist hier in Europa. Also diese Trennung, dass es mein Sohn wohnt irgendwo und dann, das ist also problematisch. Niemand weiß, welche Idee er ist. Und das, vielleicht im deutschen Fernseher sprechen immer Radikalisierung, das ist radikal bekommen. Das war normal und dann plötzlich sie werden radikal. Das ist ein schweres Thema. Das ist, ich glaube, mehr hier in Europa als bei uns.
Aber eine entscheidende Frage dürfte ja auch sein, ob am Ende sich der arabische Frühling und das, was sich in den letzten 5 Jahren dort getan hat, ob sich das am Ende in besseren Lebensverhältnissen der Menschen wiederfindet. Und wenn ich da immer wieder lese, dass die Zahlen zum Beispiel Beschäftigung von Jugendlichen, gerade auch von jungen Akademikern, also diese Unzufriedenheit war ja auch mit ein wesentlicher Auslöser des arabischen Frühlings, dass sich da im Grunde gar nicht viel verbessert hat in den letzten 5 Jahren. Also ist der Nährboden noch da, dass sich vielleicht jetzt auch ganz andere Dinge wieder vollziehen, Herr Kutscher?
Politologen haben sich immer als schlechte Propheten erwiesen.
Ja, genau.
Da wage ich keine Prognose, aber Sie haben recht mit der Feststellung, dass beispielsweise das Wirtschaftswachstum nicht in dem Maße hoch genug ist, um das Nachströmen von jungen Menschen auf den Arbeitsmarkt abzufangen und Projekte sind noch nicht skalierbar in dem Maße, dass sie viele Arbeitsplätze generieren beispielsweise. Also wenn wir davon reden, auch gerade vom erneuerbaren Energiensektor wie vorhin, das sind oft nicht besonders arbeitsintensive Industriesektoren und da bleibt natürlich abzuwarten, was kann man erreichen, wenn man 70.000 Hochschulabsolventen hat, aber nur 500 Stellen oder so, jetzt in diesem speziellen Sektor beispielsweise. Das wird noch abzuwarten sein, da wird sich noch viel tun.
Ja, also ich denke, wir müssen das einfach so betrachten, wie es ist. Wir haben in den Ländern eine Jugendarbeitslosigkeit von circa 50%. Ja, das ist sehr viel. Wir haben das ja jetzt in den Krisenländern in Europa, haben wir ja auch ähnliche Verhältnisse in Spanien, Portugal, Griechenland. Das ist einfach unhaltbar, denn junge Menschen brauchen ja eine Perspektive. Sie müssen ihr Leben gestalten können. Man kann zum Beispiel in den Ländern nicht heiraten, wenn man nicht die entsprechenden Mittel hat. Und wir sehen das immer wieder, dass also das ein Problem ist für die jungen Leute, die, auch teilweise für Leute, die hier zu uns kommen, die also durchaus ja gute Stellen haben. Was ist dann erst mit denen, die keine Chance auf dem Arbeitsmarkt haben?
Ich glaube, Innovation ist ein ganz wichtiges Thema. Und es gibt innovative Kräfte. Es gibt vielleicht zu wenige, weil meines Erachtens die Bildungssysteme das auch nicht befördern. Aber diejenigen, die dann innovativ sind, die stoßen selbst in Tunesien heute noch an die Grenzen der Bürokratie. Also auch das ist ein Problem, das hört man immer wieder, dass es nicht so einfach ist, aufgrund auch hier noch etwas verkrusteter Strukturen. Also ich glaube, dass da sich sicherlich noch etwas ändern kann.
Nun sind das ja aber auch sehr junge Gesellschaften. Also wir in Deutschland, wir würden in die Hände klatschen vor Begeisterung, so viel Nachwuchs. Und dort kommen immer wieder junge Menschen hinzu, die keine Arbeit finden. Also ist das eher ein Problem oder glauben Sie, dass die Länder mit der richtigen Idee daraus auch was Positives machen könnten?
Ich glaube, das ist eine sehr, sehr langfristige Geschichte. Und eine Sache, die sicher wichtig ist, und da können wir nicht so viel machen, sondern auch Politiker in den Ländern, ist Erwartungsmanagement. In Tunesien haben viele junge Leute Demokratie mit Prosperität auch verwechselt oder gedacht, es geht einher. Wir haben Demokratie und es geht uns automatisch besser. Stellen Sie fest, wir haben ein demokratisches System. Wir haben mehr Unsicherheit im Alltag. nicht nur aufgrund von Terrorismus, auch aufgrund von Kriminalität. Und wir haben nicht mehr Jobs und sind ausgesprochen enttäuscht darüber. Und damit umzugehen, das ist wirklich eine riesige Aufgabe und ich wüsste die Antwort auch nicht. Aber vielleicht, wenn Sie noch einen Satz, wenn Sie sagen, der arabische Frühling immer so quasi als globalen Begriff. Ich glaube, wir müssen auch lernen, diese Länder sehr viel differenzierter und einzeln zu betrachten. Wir haben strukturelle Probleme. Das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, ist in allen Ländern da, ist aber auch in Spanien, auch in Griechenland da. Und wir haben dann sehr, sehr unterschiedliche Situationen, die auch sehr unterschiedliche Kooperationsangebote, Ansätze unsererseits bedürfen.
Wir haben diesen differenzierten Blick versucht heute in dieser Runde, aber wir haben eben gemerkt, es ist in der Tat ein schwerer Weg zur Demokratie und vor allem muss sich Demokratie dann auch wiederfinden in besseren Lebensverhältnissen, damit das Ganze greift und nachhaltig wird. Wir haben über die Maghreb-Staaten 5 Jahre nach dem arabischen Frühling gesprochen. Das war das Inforadio-Forum heute mit Isabel Wehrenfels von der Stiftung Wissenschaft und Politik, mit Jens Kutscher vom Euro-Mediterran-Arabischen Länderverein EMA aus Hamburg, mit Reda Masun, Architekt und Stadtplaner aus Algier, zurzeit in Berlin Doktorand, und Elisabeth Bott, Studienleiterin an der Europäischen Akademie Berlin. Hier waren wir auch zum wiederholten Mal zu Gast. Bedanke mich bei den Gastgebern, bedanke mich bei Ihnen hier im Saal und bei Ihnen zu Hause fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.